Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend. Handelsschiffe sind im Persischen Golf in diesen Tagen gefährlich unterwegs. Ein britischer Tanker ist in iranischer Gewalt weiterhin. Das will London künftig mit einem europäischen Marinebündnis verhindern. Vor weiteren Maßnahmen schrecken die Briten aber noch zurück, während sie auf den neuen Premier warten. Das ist eines unserer Themen gleich. In Deutschland wird wieder einmal über den Wehretat diskutiert. Die Argumente sind aber nicht völlig neu. Neu aufgestellt werden sollen dagegen die Notfallaufnahmen hierzulande und möglichst nur noch echte Notfälle behandeln. In Bremen ist der Weg für Rot-Rot-Grün endgültig frei und in Hongkong bleiben viele Fragen offen nach einer überaus gewaltsamen Nacht. Mehr dazu im Verlauf dieser Sendung. Beginnen wollen wir aber in der Ukraine, wo vor nicht allzu langer Zeit Volodymyr Zelensky nur als Fernsehserienpräsident bekannt war. Mittlerweile hat der 41-Jährige den politischen Betrieb komplett durcheinander gewirbelt. Seit April ist Zelensky tatsächlich Präsident. Und seit heute ist klar, seine Partei hat bei den Parlamentswahlen gestern die absolute Mehrheit eingefahren. Und das mit einer Partei, die es bis vor kurzem gerade mal auf dem Papier gab. Von einer neuen Realität spricht deshalb wohl auch nicht zufällig die Chefin der Wahlkommission in Kiew. Von dort berichtet Florian Kellermann.
Erst gegen Mittag zeichnete sich ab, dass der Sieg der Partei Diener des Volkes noch viel deutlicher ausfiel als zunächst prognostiziert. Denn die Partei von Präsident Volodymyr Zelensky holte auch die große Mehrheit der Direktmandate. Sie wird nun die absolute Mehrheit der Sitze im Parlament haben und keinen Koalitionspartner brauchen. Der Parteivorsitzende Dmytro Razumkov wirkte zunächst selbst überrascht. Ich bin überzeugt, dass es in unserer Mannschaft genug Leute gibt, um alle wichtigen Ämter zu besetzen und den Herausforderungen gerecht zu werden. Wir werden 2 bis 3 Kandidaten für jede Position haben. Experten halten die Personaldecke der neuen Partei, die zum ersten Mal ins Parlament einzieht, für eigentlich zu dünn, um allein zu regieren. Kaum jemand in Zelenskys Team habe noch vor wenigen Monaten mit einem solchen Sieg gerechnet. Die Ukraine fragt sich nun, was der Präsident und seine Truppe aus der Machtfülle machen werden, die sie bald innehaben werden. Am Wahlabend bemühte sich der Präsident zu demonstrieren, dass er das Land weiter Richtung Westen führen wolle. Den künftigen Ministerpräsidenten beschrieb er so. Das sollte ein Guru im Fachbereich der Wirtschaft sein. Diese Person sollte außerdem noch nie in der Politik gewesen sein, ein Spezialist, der in der Ukraine ebenso geachtet wird wie im Westen. Als aussichtsreichster Kandidat gilt deshalb Andriy Kobolev, 40 Jahre alt. Er hat eine Kiewer Elite-Universität absolviert. Zurzeit ist er Vorstandsvorsitzender des staatlichen Energieunternehmens Naftohas. Experten beschreiben seine Arbeit dort als erfolgreich. Kobolev gelang es, die Ukraine weitgehend unabhängig von Gasimporten aus Russland zu machen. Aber auch andere Personen, die als Wirtschaftsreformer gelten, sollen Chancen auf das Amt des Regierungschefs haben. Zelensky wiederholte nach dem Wahlerfolg auch seine vorrangigen Ziele. Er wolle den Krieg im Donezk-Becken beenden und die Korruption bekämpfen. Konkrete Schritte dafür nannte er jedoch nicht. Das Besondere an der gestrigen Wahl sei, dass Zelensky nun einen ungeheuren Gestaltungsspielraum habe, so der Publizist Leonid Schwetz. Das war in der Tat eine Revolution. Zelensky kann jetzt wirklich schalten und walten, wie er will. Er braucht diejenigen gar nicht mehr zu beachten, die ihn unterstützt haben und jetzt etwas von ihm erwarten. Er muss gar nichts mehr. Nach Ansicht von Schwetz könnte sich Zelensky nun von den Oligarchen lösen, die in der Ukraine seit vielen Jahren die Fäden in der Hand halten. Auch von Ihor Kolomoyski, dem er besonders nahe stand. Andere Beobachter bezweifeln, dass Zelensky dies gelingen wird. Ihm fehle die Durchsetzungskraft, um sich gegen die seit Jahren gewachsenen Seilschaften zu stellen, meinen sie. Die ersten Gesetze, die Diener des Volkes ins Parlament einbringen will, sollen die Volksvertretung volksnäher und transparenter machen. Unter anderem will die künftige Regierungspartei die Immunität der Abgeordneten aufheben. Die sei notwendig, um leichter gegen korrupte Abgeordnete vorgehen zu können.
Informationen von Florian Kellermann. Die Ukraine hat gewählt, zum dritten Mal schon in diesem Jahr. Und herausgekommen ist ein Ergebnis bei der Parlamentswahl, das Beobachter in der Ukraine nicht weniger als eine Wahlrevolution bezeichnen. Wohin steuert das Land unter Volodymyr Selenskyj und seiner Partei? Das haben wir kurz vor der Sendung die Grünpolitikerin Marie-Louise Beck gefragt. Sie saß bis 2017 im Bundestag und sie beobachtet seit vielen Jahren das Geschehen in der Ukraine. Frau Beck, wenn wir uns das Resultat der Parlamentswahl mal anschauen, bedeutet das frischen Wind für das Parlament oder ist das jetzt vielmehr ein Spielbetrieb für Amateure?
Es kann beides bedeuten. Ich glaube, alle, die die Ukraine gut kennen, sind vorsichtig in der Bewertung. Es ist ja schon während der Präsidentschaftswahl so gewesen, dass Herr Selenskyj sich den Fragen der Journalisten entzogen hat. Er ist sehr im Ungefähren geblieben und auch bis jetzt hat es kein wirklich echtes Programm gegeben. Und diese Wahlen sind ja ein Parforce-Ritt gewesen, um den Rückenwind, den er bekommen hatte mit den Präsidentschaftswahlen, möglichst schnell auszunutzen. Dass nun die Menschen eigentlich wie in Frankreich nach dem Modell von Macron sich bewerben konnten, die noch nie in einem Parlament gesessen haben, ist in einem Land, das so enttäuscht ist von den alten Eliten, eine spannende Idee gewesen, aber sie ist natürlich auch nicht ohne Risiko.
Ja, wenn wir uns das genauer ansehen, ein Großteil der Ukrainer hat also die Partei eines Fernsehstars und die eines Rockmusikers gewählt und an zweiter Stelle kommt aber eine offen pro-russische Partei. Welcher Wählerwille steckt dahinter aus Ihrer Sicht?
Zunächst einmal ist die ganz große Botschaft, wir haben das Establishment satt. Das gilt auch Poroschenko. Auch ihm wurde ja ein großer Vertrauensvorschuss entgegengebracht und er konnte ihn nicht einlösen. Wobei ich manchmal denke, das Urteil ist auch bei ihm etwas zu scharf, denn er hat ja doch immerhin Kurs gehalten Richtung EU. Aber er hat eben auch persönlich zum Schluss nicht mehr überzeugt. Vor allen Dingen nicht als jemand, der die Korruption ernsthaft bekämpfen will. Also weg mit dem Establishment. Wir wollen ganz neue Leute. Wir wollen unerfahrene Leute. Ob sich das jetzt so herausstellen wird, ob vielleicht gerade über die Direktkandidaten doch wieder über die Oligarchen ihre Handlanger platziert worden sind, das wird sich erst im Laufe der Zeit herausstellen. Also es gibt natürlich ein großes Risiko, zumal die absolute Mehrheit, die Selenskyj nun in der Rada haben wird, in einem Land, in dem die Checks and Balances nicht gut ausgebildet sind, die kann natürlich verführen.
Und wie groß ist dieses Risiko aus Ihrer Sicht, dass da diese Verführung zu groß wird?
Also das wage ich nicht zu beurteilen. Wir alle wissen nicht, welche Menschen wirklich jetzt in dieser Rada sitzen werden. Wir kennen ein paar Eckpunkte. Wir wissen, dass ein Anwalt von dem ganz aggressiven Oligarchen Kolomoyskyj die Präsidialadministration führt. Das ist ein Zeichen, was einen etwas beunruhigen muss. Gleichzeitig aber gibt es auch die Erklärung, dass nur ein erfahrener, technokratischer, wirtschaftsorientierter Mensch Ministerpräsident werden soll. Insofern geht es eben in beide Richtungen und ich würde sagen, Ausgang offen.
Sie waren ja vor Ort in der Ukraine, haben die Wahl dort aus nächster Nähe beobachtet. War sie fair und frei?
Das beurteilt ja in der Regel die OSZE mit sehr viel mehr Möglichkeiten, als ich sie als Individuum habe.
Was war Ihr Eindruck?
Der Eindruck ist absolut fair und frei. Das war ja auch schon bei der Präsidentschaftswahl so, dass tatsächlich in diesem Transformationsland ein Präsident abgewählt wurde und ohne Sperenzchen abgetreten ist. Also wieder ein Machtwechsel, der friedlich verlaufen ist. In Kiew war die Atmosphäre vollkommen unaufgeregt. Ich würde fast sagen gelangweilt. Die Wahlbeteiligung hat ja auch etwa nur bei 50% gelegen, wobei die Wahlen auch direkt in die Ferien gefallen sind. Und da ist man in der Regel im Juli, August in der Ukraine auf der Datsche. Wenn ich ganz kurz Ihnen vielleicht noch mal die Antwort geben kann auf die pro-russische Partei, das
Bitte, das hätte sie auch noch gefragt.
Ja, es ist die zweitstärkste Partei, wenn wir auf die Listen schauen. Aber mit 13% gegenüber den Wahlen, die die prorussischen Kräfte noch bei den letzten Parlamentswahlen hatten, natürlich massiv abgeschlagen. Insofern ist die These, dass Putin mit seiner Politik die Ukraine verloren hat, durch diese Parlamentswahl noch einmal bestätigt worden. Er hat ja das Gesicht des prorussischen Blocks mit Medvedchuk noch mal fernsehträchtig zu sich eingeladen nach Moskau. Die Bilder sind überall durch die Kanäle gegangen in der Ukraine und das hat Medvedchuk nichts genützt. Das hat ihm vielleicht sogar eher geschadet.
Trotzdem war aber auch gleichzeitig zu lesen, dass zum Beispiel im Süden der Ukraine der Zuspruch größer war als im Landesdurchschnitt für die russische Partei. Was bedeutet das?
Es gibt nach wie vor regionale Unterschiede. Das ist ganz eindeutig. Der Westen ist klarer pro-westlich als der Osten der Ukraine. Und erstaunlicherweise sind die stärksten prorussischen Kräfte im Süden zu finden. Ich habe dafür noch keine Erklärung. Jedenfalls ist das zumindest eine Zukunftsaufgabe für Zelensky, diese Landesteile zusammenzuführen. Er tut das ja, indem er zum Beispiel mit dem Angebot, ich spreche Russisch und ukrainisch, den Menschen zeigt, auch die, die Russisch sprechen, die sich auch Russland verbunden fühlen, haben ihren Platz in der Ukraine.
Was erwarten diese Menschen konkret von Zelensky?
Sie werden als erstes alle erwarten, dass es ihnen wirtschaftlich besser geht, dass es wieder aufwärts geht. Und da liegt natürlich das Riesenproblem. Solange dieser Krieg anhält, ist natürlich die Unsicherheit für Investoren groß. Wir alle kennen das Drama um das Asowsche Meer. Die Stadt Mariupol, die dabei war, sich wirtschaftlich zu erholen, wird durch die ständige Unterbrechung des Schiffsverkehrs durch russisches Handeln ökonomisch zurückgeworfen. Die Stahlwerke können nicht mehr richtig arbeiten und auch nicht mehr entsprechend liefern. Die Infrastruktur ist auch zerstört, auch durch den Krieg zum Teil. Also natürlich ist mehr möglich, wenn politisches Vertrauen entsteht. Das bedeutet vor allem den Kampf gegen die Korruption. Aber der Krieg ist natürlich gleichzeitig eine unglaubliche Hypothek für jeden Präsidenten und jedes Parlament in diesem Land.
Und was kann Zelensky, was sollte Zelensky tun, um dort Fortschritte zu erzielen?
Er wird auf jeden Fall, wenn er wirklich Fortschritte erzielen will, Vertrauen erzeugen müssen. Und Vertrauen bedeutet, die Gerichte müssen arbeiten können. Es muss sichtbar werden, dass die Antikorruptionsbehörde keinerlei Druck ausgesetzt ist, dass tatsächlich auch an die Großen herangegangen wird, dass keine Geschäfte hinter verschlossenen Türen gemacht werden. Dieses Vertrauen würde auch westliche Investoren eine gewisse Sicherheit geben. Wir wissen, dass es da Zurückhaltung gibt, weil natürlich, wenn ich investiere, ich wissen möchte, wie sicher ist meine Investition. Und ich glaube, dass deswegen wirklich Vertrauen derzeit die allergrößte Währung ist, die Zelensky hat.
Marie-Louise Beck, die Grünpolitikerin bei uns heute Abend im Deutschlandfunk. Von der Ukraine gehen wir nach Deutschland zurück und das Thema, das derzeit dort wieder diskutiert wird, das ist bei weitem nicht neu. Es geht um die Verteidigungsausgaben. Aus Sicht der neuen Ministerin in diesem Ressort, Kramp-Karrenbauer, bekommt die Bundeswehr nicht ausreichend Geld zur Verfügung gestellt. Das sieht man in der Union insgesamt genauso, beim Koalitionspartner SPD überhaupt nicht. Und so geht der Streit um die Verteidigungsausgaben auch heute in die nächste Runde. Dazu Theo Gers.
Es geht um 44,9 Milliarden Euro plus X oder minus X. 44,9 Milliarden Euro sind im Haushalt 2020 für Verteidigung vorgesehen. Union und SPD streiten vor allem über das X und über das Vorzeichen davor. Plus X stünde für höhere Wehrausgaben, welche die Union seit langem fordert. Annegret Kramp-Karrenbauer hat somit in ihrem ersten Interview als neue Verteidigungsministerin nur eine bekannte Position wiederholt, diese allerdings mit dem Hinweis verstärkt, dass sie nun ihr zusätzliches politisches Gewicht als CDU-Vorsitzende einbringen wolle, um bei der Bundeswehr für Plus X zu sorgen. Geradezu reflexartig darauf die Reaktion des Koalitionspartners SPD.
Eine Aufrüstung à la Trump wird es mit der SPD nicht geben,
sagt SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil dem Deutschlandfunk unter Anspielung darauf, dass der US-Präsident seit langem fordert, Deutschland müsse, wie zugesagt, 2% seiner Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben. Das aber lehnt die SPD ebenso strikt ab, wie die Union eine Erhöhung des Wehretats fordert. Lars Klingbeil.
Was wir aber nicht wollen, ist, dass die Aufrüstungsfantasien von Herrn Trump erfüllt werden. Und da ist es dann auch egal, ob jetzt die neue Parteivorsitzende mit am Kabinettstisch sitzt als Verteidigungsministerin. Wir haben eine klare politische Haltung und dabei bleibt es auch.
Mit Trump habe die Forderung nach höheren Rüstungsausgaben nichts zu tun, betont dagegen der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion Jürgen Hart. Die Zusage, 2% zu erreichen, wurde schon unter Präsident Obama gegeben und die Union sei dafür, diese Verpflichtung auch einzuhalten. Jürgen Hart im Deutschlandfunk.
Für die mittelfristige Finanzplanung ab den Jahren 21 und folgende sind die Zahlen, die Finanzminister Scholz bisher vorgelegt hat, unbefriedigend. Und ich finde es total wichtig und richtig, dass die Verteidigungsministerin das anspricht und sagt, diese mittelfristigen Finanzplanen, was passiert nach 21 mit dem Verteidigungshaushalt, die müssen besser werden.
Tatsächlich sind dafür dicke Bretter zu durchbohren, denn beim Wehretat ist minus X derzeit Stand der Finanzplanung. Im kommenden Jahr steigt der Verteidigungshaushalt zwar noch einmal auf 44,9 Milliarden Euro, bis 2023 sinken die Ausgaben aber wieder auf 44 Milliarden. Prozentual, Stichwort NATO-Ziel 2%, sieht es noch ungünstiger aus. Im nächsten Jahr kommt Deutschland auf 1,37%, 2023 nur noch auf 1,24%. Die Quote bewegt sich also eben nicht in Richtung 2% und auch nicht in Richtung 1,5%, dem Zwischenziel, das Bundeskanzlerin Angela Merkel eigentlich für 2024 erreichen will. Deshalb steht bis auf Weiteres beides nebeneinander. Auf der einen Seite die Zusage an die NATO, auf der anderen Seite die Finanzplanung, die etwas anderes sagt. Aufgelöst wurde dieser Widerspruch bislang dadurch, dass bisher die Einnahmen des Bundes immer höher ausfielen als geplant und dass diese Mehreinnahmen vorrangig an die Bundeswehr flossen. Doch die Zuwächse bei den Mehreinnahmen werden kleiner und damit ist absehbar, die Querelen zwischen Union und SPD über den Wehretat werden größer.
Dass Jens Spahn in seinem Amt als Gesundheitsminister zu wenig auf den Weg bringt, das werfen ihm nicht einmal seine Kritiker vor. Die Organspende und die Masernimpfpflicht sind zwei Themen, bei denen Spahn Initiativen gestartet hat. Jetzt soll es auch eine Reform der Notfallversorgung geben. Dort ist eines der Ziele, dass künftig die vermeintlich tatsächlichen Notfälle mehr Aufmerksamkeit geschenkt bekommen. Die Einzelheiten hat Josephine Schulz.
Wenn jemand zukünftig die Nummer 112 wählt, kann es sein, dass nicht mehr automatisch ein Rettungswagen auf den Weg geschickt wird. Zukünftig soll schon am Telefon entschieden werden, ob das überhaupt nötig ist. So zumindest sieht es ein Gesetzentwurf von Jens Spahn zur Reform der Notfallversorgung vor, der dem Hauptstadtstudio vorliegt. Schon im Dezember vergangenen Jahres stellte Spahn Eckpunkte der Reform vor und sagte damals:
Im Moment ist es so, dass viel zu viele Patienten im Notfall in die Rettungsstelle der Krankenhäuser gelangen, unabhängig davon, ob das tatsächlich die richtige, die passende Versorgung für sie in ihrer jeweiligen Situation ist.
Spahn will unter anderem erreichen, dass die Notfallnummern 112 und 116 117 für den ärztlichen Bereitschaftsdienst zusammengeschaltet werden. Denn bisher ist die 112 für viele die erste Adresse, auch wenn es sich nicht um einen echten Notfall handelt. Wer eine der beiden Nummern wählt, soll zukünftig bei einer gemeinsamen Leitstelle landen, die dann entscheidet, ob der Patient ins Krankenhaus muss oder ob ihm auch ambulant, also in einer niedergelassenen Praxis, geholfen werden kann. Geht es nach Spahn, soll auch in den Kliniken besser gesteuert werden, wer welche Behandlung braucht. Geplant ist, dass dort sogenannte integrierte Notfallzentren eingerichtet werden. Dort sollen niedergelassene Ärzte und Krankenhausärzte gemeinsam arbeiten. Spahn im Dezember.
Ihre Aufgabe wird es sein, so schnell wie möglich den richtigen Arzt für den jeweiligen Patienten zu finden, die richtige Anlaufstelle, den Patienten in der Notsituation richtig durchs System zu steuern.
Die Notfallzentren sollen dem Gesetzentwurf zufolge jederzeit zugänglich und, Zitat, räumlich so in ein Krankenhaus eingebunden sein, dass sie von den Patienten als erste Anlaufstelle im Notfall wahrgenommen werden. auch die Finanzierung der Notfallversorgung will Spahn reformieren. Beispielsweise schlägt er vor, dass die Krankenkassen die Versorgung am Notfallort und die Rettungsfahrt ins Krankenhaus unabhängig voneinander abrechnen. Dadurch soll verhindert werden, dass Patienten im Rettungswagen immer direkt in die Klinik gefahren werden. Weil der Rettungsdienst Ländersache ist, wird für Spahns Reformpläne möglicherweise eine Grundgesetzänderung nötig. Ein Sprecher der Bundesregierung sagte heute zum weiteren Zeitplan:
Fakt ist, dass wir jetzt einen Arbeitsentwurf an die Länder verschickt haben und diese um eine Stellungnahme gebeten haben. Und dann werden wir wie üblich dann einen Referentenentwurf vorlegen und den dann auch ins Kabinett geben.
Von der Opposition gibt es Zustimmung für die Pläne. Kirsten Kappert-Gonter, Sprecherin für Gesundheitsförderung der Grünen-Fraktion, sagte gegenüber dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio:
Viele der Probleme in der Notaufnahme lassen sich lösen, wenn es ein klar verständliches Angebot aus einer Hand gibt. Von daher geht das absolut in die richtige Richtung.
Aus Berlin ein Bericht von Josephine Schulz. Kaum jemand bezweifelt in Großbritannien noch, dass morgen bekannt wird, dass Boris Johnson künftig die Regierungsgeschicke leitet. So oder so wird der Regierungswechsel in einer heiklen Phase vollzogen. Die Spannungen zwischen Großbritannien und Iran nehmen zu. Letzterer hält einen britischen Tanker fest. Und auch wenn der noch amtierende Außenminister Konsequenzen ankündigt, das Handlungsfeld im Konflikt mit Teheran scheint begrenzt zu sein. Aus London berichtet Rolf Bühlmann.
Inakzeptabel und höchst eskalierend sei das Verhalten des Iran, so hat ein Sprecher von Premierministerin May es ausgedrückt. London vermutet, dass es sich um einen Vergeltungsakt dafür handelt, dass vor einiger Zeit vor Gibraltar ein mit iranischem Erdöl beladener Tanker festgesetzt wurde. Außenminister Hunt sagte, dabei seien völlig legal EU-Sanktionen durchgesetzt worden. Das iranische Verhalten jetzt dagegen sei illegal.
So let us be absolutely clear.
Seien wir also absolut klar, nach internationalen Gesetzen hatte der Iran kein Recht, das Schiff aufzuhalten, geschweige denn an Bord zu gehen. Es war also ein Akt von Staatspiraterie. Es sei der britischen Marine aber nicht möglich, alle Schiffe durch die Straße von Hormuz zu geleiten. Was also tun? Tagsüber wurde heute in britischen Medien spekuliert, es könnte neue Sanktionen gegen den Iran geben. Kein Wort dazu von Minister Hunt. Stattdessen das. Weil das Recht auf freie Fahrt auf hoher See von entscheidender Bedeutung für jede Nation ist, wollen wir eine Schutzkoalition unter europäischer Führung zusammenstellen, die dafür sorgt, dass in dieser so wichtigen Region freie Fahrt herrscht. Wir haben darüber schon in den letzten zwei Tagen konstruktive Gespräche mit einer ganzen Reihe von Ländern geführt. Und wir werden später in der Woche besprechen, wie das am besten auf die neuesten US-Vorschläge für diese Gegend abgestimmt werden kann. Das Problem für die britische Regierung ist, die USA wären der natürliche Partner für einen Militäreinsatz in der Straße von Hormuz. Doch es könnte problematisch sein für Großbritannien, sich in diesem Konflikt zu eng an die USA zu binden, die im Konflikt mit dem Iran eine sehr harte Linie verfolgen. Hunt betonte deshalb, dass die noch zu schaffende neue Koalition nicht Teil der amerikanischen Strategie von höchstem Druck auf den Iran sein werde.
The new force will not be part of the US maximum pressure policy on Iran. Because we remain committed to preserving the Iran nuclear agreement.
Denn, so Hunt weiter, Großbritannien wolle weiterhin das Atomabkommen mit dem Iran retten. Überhaupt suche man auch nicht die Konfrontation und habe alles getan, um Missverständnisse mit dem Iran zu vermeiden. Großbritannien müsse aber darauf bestehen, dass Recht und Gesetz weiter gelten. Der Iran wiederum lässt keinerlei Anzeichen dafür erkennen, dass er bereit wäre, nachzugeben. Die britische Flagge auf der Stena Impero wurde mittlerweile eingeholt. Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie über ihr die iranische Flagge weht. Für Großbritannien ist es eine Krise zur Unzeit. Das Land steht vor einem Regierungswechsel und vor unruhigen Tagen. Morgen wird bekannt werden, ob Boris Johnson, wie erwartet, der Nachfolger von Premierministerin May wird. Übermorgen dann zieht May aus Downing Street No. 10 aus und ihr Nachfolger zieht ein. Und der muss dann erstmal eine neue Regierungsmannschaft zusammenstellen. Und egal, wie die dann am Ende aussieht, schon jetzt steht fest, die letzte außenpolitische Krise der alten Regierung wird zur ersten außenpolitischen Krise der neuen Regierung werden.
Rolf Bühlmann berichtete und um 23.34 Uhr gleich machen wir weiter mit unseren Kurzberichten und bleiben beim Thema Iran. Der will im eigenen Land ein Netzwerk von US-Spionen ausgehoben haben, was der US-Präsident als Lügen bezeichnet. Karin Sens.
17 US-Agenten seien verhaftet worden, das teilt der Leiter der Spionageabwehr des iranischen Geheimdienstes mit. Allerdings sagte er nicht, wann. Es spricht vieles dafür, dass die Aktion schon mehrere Wochen zurückliegt. Schon Mitte Juni war bekannt geworden, dass Agenten verhaftet wurden. Auch Mitte April war die Rede von einem Schlag gegen US-Spione, der mit dieser Aktion zu tun haben könnte. Die mutmaßlichen Spione sollen Iraner sein. Die USA hätten sie unter anderem mit Visa und guten Jobs gelockt. Iranische Medien zeigten Fotos von ihren angeblichen amerikanischen Verbindungsleuten. Auch asiatische und europäische Länder seien an den CIA-Einsätzen gegen den Iran beteiligt gewesen. Die Verdächtigen sollen unabhängig voneinander gearbeitet und sensible Bereiche der Atomenergie, des Militärs, der Wirtschaft oder auch der Cybertechnologie ausspioniert haben. Einige sind laut Geheimdienst zu einer Todesstrafe verurteilt worden, andere zu langen Haftstrafen. Der iranische Geheimdienst informiert über den Schlag gegen das CIA-Netzwerk in einer Zeit, in der die Regierung in Teheran durch die Spannungen mit den USA immer stärker unter Druck kommt.
Erneut wurde heute auf EU-Ebene über Regelungen bei der Seenotrettung diskutiert. Die Gespräche gab es in Paris und diesmal sprechen die Innen- und Außenminister von kleinen Fortschritten. Sabine Wachs.
Frankreichs Präsident Macron zeigte sich zuversichtlich, dass sich einige EU-Staaten bis zum Sondertreffen in Malta Anfang September zu einer Koalition der Aufnahmewilligen zusammenschließen könnten. 14 Länder, so Macron, unterstützten prinzipiell den Vorschlag, den Deutschland und Frankreich vergangene Woche beim Treffen der EU-Innenminister in Helsinki vorgelegt haben. 8 Länder wollten sich aktiv beteiligen. Welche Länder das sind, sagte Macron nicht. Der deutsch-französische Vorschlag sieht unter anderem vor, dass Geflüchtete, die in Malta oder in Italien an Land gehen, von anderen EU-Staaten aufgenommen werden. Noch allerdings ist unklar, wie genau die Aufnahme der Geretteten funktionieren könnte. Bundesaußenminister Heiko Maas erklärte in Paris, es könne sich etwa um ein rollierendes System handeln, bei dem nicht immer alle Staaten Menschen aufnehmen müssten. Italien und Malta sperren sich gegen ein solches System. Die beiden Staaten fürchten unter anderem, dass Geflüchtete ohne Bleibeperspektive nicht von anderen EU-Staaten aufgenommen würden und illegal in den beiden Ländern blieben. Die italienischen und maltesischen Häfen sollen deshalb auch bei einer europäischen Lösung weiter geschlossen bleiben.
In Bremen steht der ersten rot-grün-roten Regierung endgültig nichts mehr im Weg. Auch die Linke hat offiziell zugestimmt. Volkert Lenz.
Knapp 350 Linke stimmten darüber ab, ob ihre Partei mitmachen soll bei Rot-Grün-Rot in Bremen. Fast 270 Mitglieder waren dafür. Das entspricht einer Ja-Quote von über 78%. Dass die Parteibasis eine Regierungsbeteiligung mittragen würde, galt als wahrscheinlich. Am Monatsanfang hatte schon ein linken Parteitag mit über 70% die Koalitionsvereinbarung angenommen. Linken Landesvorstandssprecherin Cornelia Barth freute sich über die große Zustimmung. Sie habe nicht daran gezweifelt, dass es so kommt. Das Ergebnis zeige, dass das Team bei den Koalitionsverhandlungen gute Arbeit geleistet habe. Bei SPD und Grünen hatten die Parteigremien schon im Juni zugestimmt. Damit steht dem Dreierbündnis in der Hansestadt nichts mehr entgegen. Die bremische Bürgerschaft will die neue Landesregierung direkt nach den Sommerferien am 15. August wählen. Bis dahin bleiben die Senatsposten noch mit den bisherigen Amtsinhabern besetzt. Künftig bekommt die SPD 4 Ressorts, die Grünen 3 und die Linken 2. In einem westdeutschen Bundesland hat es bislang noch keine rot-grün-rote Koalition gegeben.
Weil 2 AfD-Abgeordnete in Baden-Württemberg aus Landtagssitzungen ausgeschlossen wurden, hatten sie geklagt. Jetzt ist klar, die Ausschlüsse waren rechtens. Markus Pfalzgraf.
Auch nach dem höchstrichterlichen Urteil bleiben beide Seiten bei ihrer Sicht. Landtagspräsidentin Arras von den Grünen freute sich, dass das Verfassungsgericht ihr Vorgehen bestätigt hat. Sie hoffe, dass damit ein Signal an das Parlament gehe, dass man sich an Regeln hält, sagte sie dem SWR. Die beiden AfDler dagegen müssen eine Niederlage hinnehmen, kritisierten aber vor den Medien das Urteil. Sie zogen sogar das oberste Gericht Baden-Württembergs an sich in Zweifel. Der Verfassungsgerichtshof hatte die Anträge der Abgeordneten Repple und Gedeon zurückgewiesen und damit entschieden, deren Rauswurf war in Ordnung. Die Richterinnen und Richter stellten klar, die Präsidentin hat ihren Beurteilungs- und Ermessensspielraum nicht überschritten. Landtagspräsidentin Arras hatte die beiden AfDler wegen Beleidigungen und Zwischenrufen in einer Landtagssitzung im Dezember erst verwarnt und dann ausgeschlossen. Beide weigerten sich aber, den Saal zu verlassen, bis sie von der Polizei hinausbegleitet wurden.
Vom sexuellen Missbrauch an Kindern in der katholischen Kirche war jahrelang auch einer der ältesten Knabenchöre der Welt betroffen, die Regensburger Domspatzen. Jetzt wurden die Studien dazu veröffentlicht. Sebastian Grosser.
Die Regensburger Domspatzen als totalitäre Institution, in der sich alle, einschließlich das Wohlbefinden der Jungen, dem Erfolg des weltberühmten Chores unterzuordnen habe. Zu diesem Schluss kommen Studien der Universität Regensburg und der Kriminologischen Zentrale in Wiesbaden. Vor allem die Vorschule der Domspatzen vor den Toren Regensburgs war von der Außenwelt abgeschottet. Neben teils sadistischen Verhaltensweisen der einzelnen Täter sei Gewalt und Missbrauch auf die damaligen Strukturen bei den Regensburger Domspatzen zurückzuführen. Viele Priester, Erzieher und auch der langjährige Domkapellmeister Georg Ratzinger, Bruder des emeritierten Papstes Benedikt XVI., hätten über wenige bis keine pädagogischen Kenntnisse verfügt. Und viele haben bewusst weggeschaut, weil man Teil des Systems war. Für die begangenen Taten und das jahrelange Schweigen hat sich heute nochmals Regensburgs Bischof Rudolf Voderholzer entschuldigt.
Ich kann es nicht ungeschehen machen und die Betroffenen nur um Vergebung bitten.
Die Vertreter der Missbrauchsopfer begrüßen die Fortschritte bei der Aufklärungsarbeit. Insgesamt wurden bereits fast 4 Millionen Euro an über die Hälfte der 547 Opfer körperlicher und sexueller Gewalt ausgezahlt.
Vor zwei Wochen haben die Griechen Ministerpräsident Alexis Tsipras und seine Partei abgewählt. Die neue Regierung wurde heute im Parlament bestätigt. Michael Lehmann.
Mit der eigenen absoluten Mehrheit von 158 Stimmen der konservativen Nea Demokratia Abgeordneten im Parlament hat die Regierung unter Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis das Vertrauen für die laufende Legislaturperiode am Abend bekommen. In seiner Regierungserklärung hatte Mitsotakis der griechischen Bevölkerung Steuersenkungen, neue Arbeitsplätze und höhere Renten sowie eine Reform der öffentlichen Verwaltung in Aussicht gestellt. Das Geld und die Kraft für diese neuen Ausgaben des Staates soll durch ein starkes Wirtschaftswachstum entstehen. Gleichzeitig will der neu gewählte konservative Regierungschef die Sparauflagen für Griechenland erfüllen, die dem Land weiterhin von den Geldgebern streng empfohlen werden. Der abgewählte ehemalige Ministerpräsident Alexis Tsipras hatte während der dreitägigen Parlamentsdebatte betont, dass seine Regierung ein finanzielles Polster von 37 Milliarden Euro und ein gut geregeltes Schuldenprogramm hinterlasse. Für die notwendigen weiteren Reformen hat Tsipras die Unterstützung seiner linken Syriza-Partei versichert, solange sie nicht starke soziale Einschnitte zur Folge haben.
Indien will das vierte Land werden, das auf den Mond fliegt. Heute begann der zweite Versuch. Bernd Muschborowska.
Es war ein fulminanter Start, der nicht nur im indischen Weltraumzentrum Begeisterung auslöste. Tausende Schaulustige in Sriharikota selbst und Millionen Fernsehzuschauer verfolgten den Countdown für die indische Mondmission Chandrayaan 2 und das Abheben der Rakete. Der Chef der indischen Weltraumagentur ISRO, K. Sivan, sprach von einem historischen Tag für Indien. Chandrayaan 2 hat eine Weltraumkapsel an Bord, die den Mond umrunden soll, sowie eine Mondfähre, die, wenn alles nach Plan läuft, Anfang September auf dem Mond landen und dort ein Mondfahrzeug, einen sogenannten Rover, absetzen wird. Der Rover mit dem Namen Pragyan, was auf Sanskrit so viel bedeutet wie Weisheit, soll auf der Oberfläche des Mondes unter anderem nach Spuren von Wasser suchen. Indien würde dann nach den USA, Russland und China die vierte Nation, der eine Mondlandung gelang. Für die nahe Zukunft hat Indien noch größere Pläne im All. In 2 bis 3 Jahren soll es eine bemannte Weltraummission geben und danach ist der Aufbau einer eigenen Weltraumstation geplant.
Und Dorothee Holz fasst jetzt den Tag an der Frankfurter Börse zusammen.
Harte Anschuldigungen gegen eine renommierte Zeitung. Der Zahlungsdienstleister Wirecard wirft der britischen Zeitung Financial Times Gemauschel vor. Es gebe unwiderlegbare Beweise für eine Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern der Zeitung und sogenannten Shortsellern, Englisch für Leerverkäufer. Sie spekulieren auf fallende Kurse, verdienen damit Geld. Die so angegriffene Zeitung spricht dagegen von einem Ablenkungsangriff. Die britische Zeitung hat mehrere Artikel zu angeblichen Bilanzmanipulationen bei Wirecard veröffentlicht und hat damit gleich mehrfach für einen massiven Kurssturz gesorgt. Wirecard wurde schon häufiger mit Manipulationsvorwürfen konfrontiert. Die Kunden scheinen aber Vertrauen zu haben. Die Aktien waren gefragt. Insgesamt war es ein eher ruhiger Handelstag, geprägt vom Warten auf die EZB-Sitzung am Donnerstag und von den Ereignissen in Großbritannien. Boris Johnson dürfte neuer britischer Premier werden. Schlauer ist man dann auch nicht, sagt Stefan Schneider von der Deutschen Bank.
Na, eigentlich sind wir nicht schlauer. Ich glaube, die erste Indikation, die wir haben werden, ist, wie die neue Regierungsmannschaft zusammengestellt wird. Wird es da eher Hardliner, Hard-Brexiteers geben? Das ist dann natürlich kein gutes Signal für die Märkte mit Blick auf Sorgen vor einem Hard-Brexit. Oder sind da auch moderatere Akteure vertreten? Also das ist das erste Signal.
Der DAX hat ein kleines Plus von 0,2% geschafft, schloss bei 12.289 Punkten. In London trat der FTSE 100 auf der Stelle. Nervös sind vor allem Devisenhändler. Sie verkaufen das britische Pfund.
Der Börsenbericht von Dorothee Holz. 1,5 Millionen Wohnungen will die Bundesregierung in ihrer Amtsperiode bauen lassen. Ob das gelingt, ist noch unklar. Dass Wohnungsknappheit ein Dauerproblem ist, besonders in den Großstädten. Das belegen jetzt noch einmal Zahlen des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft. Eine andere Erkenntnis aus dieser Studie ist, dass in manchen Gegenden zu viel gebaut wird. Brigitte Scholtes hat die Details.
Viele Menschen in Deutschland zieht es in die Städte, doch der Wohnraum dort ist knapp. Das zeigt auch die Studie des IW, des Instituts der deutschen Wirtschaft, in der die Zahl der in den vergangenen 3 Jahren fertiggestellten Wohnungen mit dem Bedarf verglichen wird. Ralf Henger, einer der Autoren der Studie, fasst zusammen.
Wir bauen nicht genügend Wohnungen in den Ballungsräumen und Ballungszentren. Und hier muss noch viel getan werden, dass wir die Märkte in den Ausgleich bekommen.
So wird der Bedarf an Neubauwohnungen in Köln noch nicht einmal zur Hälfte gedeckt. Stuttgart liegt in der Negativliste auf Rang 2, aber auch in München, Berlin und Frankfurt werden gemessen am Bedarf nur zwischen 2/3 und 3/4 der Wohnungen neu gebaut. Als Gründe dafür machen die Autoren neben dem steigenden Zuzug vom Land auch das knappe Personal in den Bauämtern, strenge Bauvorschriften und das knappe Personal in der Branche aus. Das umgekehrte Bild zeige sich in einigen Landstrichen, moniert Henger.
Dort werden die Leerstände nicht genutzt. Dort wird verglichen zu den demografischen Voraussetzungen dort und den Leerständen vor Ort zu viel gebaut. Und hier müssen wir umdenken, dass mehr Umbau stattfindet statt Neubau.
Umbau statt Neubau. Dafür plädiert aus ökologischen Gründen auch Nico Pech, Umweltökonom der Universität Siegen. Er sagte heute Morgen im Deutschlandfunk:
Alles, was in Deutschland das Klima schädigt, erreicht jedes Jahr einen neuen Rekord. Und wenn wir beispielsweise heute eine Nachrichtensendung einschalten, dann ist die erste Meldung oft, wir haben Wohnraummangel. Und es wird dann behauptet, wir müssten noch mehr Wohngebiete erschließen. Dabei weiß jedes Kind, dass jeder Quadratmeter Wohnraum, den wir neu erschließen, eine ökologische Katastrophe ist.
Das Problem ist vielschichtig. So forderten ostdeutsche Immobilienverbände Hilfen beim Strukturwandel. Der Abriss von nicht mehr benötigtem Wohnraum müsse gefördert werden. Denn dazu fehle es vielen Gemeinden an Geld. Und schließlich ist da auch noch die soziale Frage in den Städten. Knappheit führt bekanntlich zu steigenden Preisen, also auch zu steigenden Mieten. Das zieht ausländische Investoren an, erklärt Thomas Bayerle, Leiter Research des Immobilieninvestors Catella.
Aus ausländischer Sicht ist Deutschland ein sehr unterbewerteter Immobilienmarkt, weil er eben sehr stark auch die soziale Komponente die letzten 40, 50 Jahre, Klammer auf, Gott sei es gedankt, Klammer zu, dargestellt hat. Und da bricht natürlich jetzt was auf. Viele fallen aus der Mietpreisbindung heraus, also gerade die Wohnbauprogramme der 70er, 80er Jahre mit allen Vor- und Nachteilen nebenbei. Das heißt, internationale Investoren sehen Deutschland in der Summe als diversifiziertes Land, hat also weniger Risiko zu erwarten und gleichzeitig als hohes unterbewertetes Tatbestand. Das bringt dem einzelnen Mieter natürlich wenig, wenn er so eine Aussage hört, denn er wird sich allerdings in einem Ballungsraum definitiv darauf einstellen müssen, dass die Investoren natürlich schon Wege finden, um letztlich die Mieterträge dann zu erhöhen im Normalfall.
Diese Entwicklung müssten die Städte bremsen, fordern die Autoren des IW in ihrer Studie. Das könne auch geschehen, indem sie den Nahverkehr ausbauten. So werde das Umland besser angebunden.
Seit Wochen brodelt es in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong. Viele sind dort mit der Politik gegenüber Peking unzufrieden und sie drücken das auf der Straße aus. Immer häufiger werden diese Proteste aber auch von Gewalt begleitet. Demonstranten und Polizei machen sich gegenseitig Vorwürfe, wobei letzterer aktuell vorgeworfen wird, einen gezielten Gewaltangriff auf Aktivisten toleriert zu haben. Darüber berichtet Benjamin Eisel.
Noch immer ist unklar, wer die in weiß gekleideten Männer waren, die in einer Hongkonger U-Bahn-Station brutal auf Demonstranten losgingen. Sie prügelten in der Nacht mit Schlagstöcken und Ruten auf Menschen ein, die in Panik davonliefen, wie auf Videos zu sehen ist. Viele Aktivisten gehen davon aus, dass Triaden dahinter stecken könnten, chinesische Mafia-Organisationen. Demokratieaktivisten kritisieren, die Polizei habe die Angreifer gewähren lassen und die Demonstranten nicht geschützt. Anrufe bei der Polizei seien ignoriert worden. Nach Angaben der Krankenhausverwaltung wurden 45 Menschen bei dem Angriff verletzt. Einer von ihnen befinde sich in kritischem Zustand. Ein Polizeisprecher sagte, die Polizisten hätten zunächst auf Verstärkung gewartet. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam verurteilte die Gewalt und sagte, die Polizei werde den Fall gründlich untersuchen.
Let me make this clear again. Violence is not a solution to any problem. Violence will only breed more violence. And at the end of the day, the whole of Hong Kong and the people will suffer as a result of the loss of law and order in Hong Kong.
Gewalt löst nie Probleme, sondern verursacht nur noch mehr Gewalt, so Carrie Lam am Nachmittag. Und am Ende werden nur Hongkong und die Menschen hier leiden, wenn Recht und Ordnung verloren gehen. Lam kritisierte auch die Ausschreitungen und den Vandalismus an der Vertretung der Pekinger Zentralregierung in Hongkong. Dort hatten Aktivisten am Rande einer Massendemonstration für mehr Demokratie das chinesische Staatswappen mit Eiern und Farbbeuteln beworfen. Polizisten gingen mit Tränengas und Gummigeschossen gegen die Demonstranten vor. Diese wiederum warfen Steine, Flaschen und Rauchbomben in Richtung Polizisten. Dabei sind mehr als 10 Menschen verletzt worden. Die Staats- und Parteiführung in Peking kritisierte die so wörtlich radikalen Demonstranten. Sie würden das Prinzip ein Land, zwei Systeme in Frage stellen, mit dem Hongkong von Peking aus regiert wird. Die ehemalige britische Kolonie kommt seit Wochen nicht zur Ruhe. Es war bereits das 7. Wochenende in Folge, an dem die Demonstranten in Massen auf die Straßen gegangen sind. Auslöser war ursprünglich ein umstrittenes Auslieferungsabkommen, das inzwischen gestoppt worden ist. Demnach sollten Verdächtige einfacher nach Festlandchina überstellt werden können. Dort gibt es, anders als in Hongkong, keine unabhängige Justiz und keine Meinungsfreiheit.
Eine Zwei-Staaten-Lösung im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern fordert zum Beispiel immer noch die EU. In der Realität tut sich aber seit Jahren wenig in diese Richtung, eher im Gegenteil. Umstritten ist unter anderem das Gebiet Ost-Jerusalems. Und genau dort hat Israel begonnen, Wohnhäuser von Palästinensern abzureißen und die Bewohner zwangsumzusiedeln. Mit Blick auf die Gesetzmäßigkeit der Aktion herrschen auf beiden Seiten unterschiedliche Ansichten. Benjamin Hammer.
Eine palästinensische Familie sitzt in ihrem Wohnzimmer. Jemand klopft an der Tür. Es ist ein israelischer Grenzpolizist. Die Palästinenser wissen, was jetzt geschieht. Sie werden ihr Zuhause verlieren. Die israelischen Polizisten heben einen Mann aus seinem Stuhl und führen ihn nach draußen. Später rücken Baufahrzeuge an. Die israelische Armee will insgesamt etwa 15 mehrstöckige Gebäude abreißen, in denen sich Dutzende Wohnungen befinden. Insgesamt sind 700 Sicherheitskräfte im Einsatz. Es ist eine der größten Abrissaktionen der vergangenen Jahre. Der Schauplatz eines der kompliziertesten Gebiete der Region. Das Viertel Sur Baher befindet sich am Rand von Ost-Jerusalem. Ein Gebiet, das die Israelis kontrollieren und beanspruchen, das nach dem Willen der Palästinenser jedoch einmal zur Hauptstadt eines eigenen Staates werden soll. Durch Sur Baher verläuft ein Teil der israelischen Sperranlage, die aus Mauern und Zäunen besteht. Israel hat sie nach eigenen Angaben gebaut, um sich vor Selbstmordattentätern zu schützen. Israel argumentiert, die Gebäude seien ohne Genehmigung errichtet worden. Für den Minister für öffentliche Sicherheit, Gilad Erdan, ist die Sache deshalb ein ganz klarer Fall. Mittlerweile haben wir hunderte illegal errichteter Gebäude, sagte er im israelischen Armeeradio. Ein Teil der Gebäude liegt beinahe direkt an der Sperranlage. Das bedroht die Sicherheitskräfte dort. Attentäter können die Gebäude einfach betreten. Eines der Häuser ist sogar 9 Stockwerke hoch. Es ist wichtig, die israelischen Bürger und die dortigen Sicherheitskräfte vor der Gefahr, die von diesen Gebäuden ausgeht, zu schützen. Doch völkerrechtlich ist der Fall nicht so klar, wie es der israelische Minister darstellt. Die israelische Annektierung Ost-Jerusalems wurde von den Vereinten Nationen nicht anerkannt. Und obwohl sich die Gebäude in Sur Baher auf der von Israel kontrollierten Seite der Sperranlage befinden, liegen sie im Westjordanland. Laut den Oslo-Verträgen steht ein Teil der Häuser in den sogenannten A-Gebieten, die von der palästinensischen Autonomiebehörde verwaltet und kontrolliert werden sollen. Für den palästinensischen Minister Walid Assaf ist klar, die Abrissaktion der Israelis ist illegal. Diese Häuser wurden von der palästinensischen Regierung genehmigt. Sie liegen im A-Gebiet. Die Bewohner dürfen hier bauen. Diese Genehmigungen werden jetzt von den israelischen Besatzungskräften missachtet. Von einer Armee, die sich nicht um das Völkerrecht schert und auch nicht um die menschliche Ethik. Die Palästinenser werfen Israel vor, dass es in Wahrheit gar nicht um die Sicherheit geht. Das Land wolle die Zahl der arabischen Bevölkerung in Ost-Jerusalem verringern. Deshalb erhielten Palästinenser in Ost-Jerusalem nur extrem selten Baugenehmigungen und deshalb würden die Häuser in Sur Baher abgerissen. Ein Vorwurf, den Israel zurückweist. Das palästinensische Außenministerium fordert nun eine Untersuchung des Internationalen Strafgerichtshofes in Den Haag.
Benjamin Hammer berichtete aus Tel Aviv. Und was noch fehlt, ist an dieser Stelle die Presseschau. Die hat Tobias Zien dabei.
Bundesgesundheitsminister Spahn will das System der Notfallversorgung in Deutschland reformieren. Dazu schreibt der Mannheimer Morgen: Die Situation in den Notaufnahmen deutscher Kliniken ist seit Jahren bekannt. Nun soll es endlich Erste Hilfe für den kränkelten Bereich geben. Und das, was Bundesgesundheitsminister Spahn vorhat, sieht tatsächlich nach einem großen Wurf aus. Der Minister plant nichts Geringeres, als das System der Notfallversorgung von Grund auf neu zu strukturieren. Die Volksstimme aus Magdeburg sieht es so: Durch Notfallleitstellen eine optimale Patientenversorgung zu gewährleisten, ist eine kühne Idee. Weil die Systeme von Krankenhäusern und Kassenärzten miteinander verzahnt werden sollen. Jahrzehntelang war das ein Sakrileg im bundesdeutschen Gesundheitswesen. Die Nürnberger Nachrichten notieren: Neben den Vorstellungen des Gesundheitsministers wäre auch ein Mentalitätswandel nötig. Wer wie selbstverständlich in die Notaufnahme spaziert, nur weil er dort nicht so lange warten muss, der schädigt die Allgemeinheit. Und dem muss man das auch klar machen. Es war ja mal eine Strafzahlung im Gespräch, wenn jemand das System auf diese Weise missbraucht. Das ist jetzt noch nicht nötig. Darüber muss erst diskutiert werden, wenn auch diese Reform gescheitert ist und der Andrang auf die Notaufnahmen weiter zunimmt. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass im Vorfeld telefonisch geklärt werden soll, ob für den Patienten nicht ein einfacher Arzttermin ausreicht. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz gibt zu bedenken: An der Qualifikation der Entscheider am Telefon darf es keine Zweifel geben. Es wäre eine Katastrophe für das neue System, wenn Notfälle nicht als solche erkannt würden. Nun zum Ausgang der Parlamentswahl in der Ukraine. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung führt aus: Der Erdrutschsieg der Partei des Präsidenten Selenskyj zeigt, wie groß das Bedürfnis der Ukrainer nach einer neuen Politik ist, in der nicht mehr Oligarchen den Gang der Dinge bestimmen. Dass nun Leute ohne parlamentarische Erfahrung einen legislativen Umbau des Staates bewerkstelligen sollen, ist ein Risiko. Allerdings muss der Verlust der Fähigkeiten jener Sachverwalter, die bisher die Arbeit des Parlaments in Kiew geprägt haben, nicht unbedingt ein Schaden sein. In den badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe ist zu lesen: So frustriert und angewidert von ihrer unfähigen und korrumpierten politischen Elite sind die Ukrainer, dass sie sich jetzt blind einem Häufchen politischer Laien anvertraut haben, die demnächst fast nach Belieben schalten und walten können.
Das war Tobias Zien und das war die Presseschau und das war unsere Spätsendung, unser Journal von Mitternacht. Am Mikrofon war Peter Sawicki.